Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Der Takt der Großstadt endet nicht an der Oberfläche. Er frisst sich tiefer durch den Asphalt, durch die Kanalisation, bis hinunter in die stählernen Venen der U-Bahn-Schächte. Für die meisten ist es nur ein Transportmittel, ein notwendiges Übel zwischen Schreibtisch und Schlafzimmer. Für ihn war es heute das Ende der Welt. Er stand am Bahnsteig der Station Leopoldplatz. Das Licht der Deckenstrahler war von einem kränklichen Gelb, das jede Hautfarbe in die eines Sterbenden verwandelte. Es roch nach dieser typischen Mischung aus Ozon, heißem Bremsstaub und dem süßlichen Gestank von vergessenem Müll, der irgendwo in den Gleisbetten verrottete. Sein Kopf fühlte sich schwer an, gefüllt mit dem statischen Rauschen eines Tages, an dem er zu viele Zahlen gesehen und zu wenig menschliche Stimmen gehört hatte. Dann kam der Wind, dieser warme, abgestandene Luftstoß, der immer ankündigte, dass das Monster im Tunnel erwachte. Die Bahn schoss aus der Dunkelheit, ein metallisches Kreischen, das an den Zähnen riss. Dann glitten die Türen auf, er stieg ein und ließ sich auf den erstbesten Sitz fallen. Der Waggon war fast leer. Ein einsamer Trinker schlief am anderen Ende, den Kopf gegen das Plexiglas gelehnt. Und irgendwo summte eine defekte Lautsprechermembran, ein monotones Lied der Einsamkeit. Er starrte aus dem Fenster, doch im Tunnel gab es nichts zu sehen, außer den vorbeirauschenden Kabelsträngen an den Wänden, die wie schwarze Schlangen wirkten. Dann hielt der Zug an einer Station, deren Namen er nicht lesen konnte, weil die Scheiben zu stark zerkratzt waren.
Sie stieg ein.
Sie trug kein Outfit für die Stadt, keine Jacke gegen den nächtlichen Luftzug, keine Schuhe, die für den harten Beton der Bahnsteige gemacht waren. Sie trug ein schwarzes Nachthemd aus Seide, das im harten Neonlicht des Wagens fast ölig glänzte. Es war so dünn, dass es bei jeder ihrer Bewegungen zitterte. Sie setzte sich nicht einfach irgendwo hin, sie wählte den Platz genau gegenüber von ihm. Die Stille zwischen ihnen wurde sofort massiv. Er spürte, wie sein Herzschlag gegen seine Rippen hämmerte. Ein dummer, panischer Rhythmus. Er wollte wegsehen, aber sein Blick war wie festgefroren auf dem feinen Stoff ihres Saums, der ihre Knie nur knapp bedeckte. Sie bewegte sich nicht wie ein normaler Fahrgast. Es gab kein Nesteln an einer Tasche, kein Blick auf das Handy. Sie saß da, den Rücken kerzengerade und starrte durch ihn hindurch. Dann hob sie langsam in einer fast rituellen Bewegung ihren linken Fuß. Er war nackt. Die Haut wirkte im Kontrast zu dem schmutzigen Blau des Sitzpolsters unnatürlich bleich, fast wie Porzellan. Sie stellte den Fuß auf die Kante seines Sitzbereiches, seine stumme, aggressive Provokation, die jede geschriebene Regel dieser Stadt mit Füßen trat. In diesem Moment erlosch das Licht im Waggon für einen Wimpernschlag. Nur ein kurzes Flackern. Aber als es wieder kam, war die Luft kälter, viel kälter. Und er wusste, dass dieser Zug ihn heute nicht nach Hause bringen würde.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Er versuchte, das Schlucken zu unterdrücken, doch sein Hals war wie zugeschnürt. das Geräusch des Zuges, das rhythmische Klunk-Klunk der Räder über die Schienenstöße klang plötzlich nicht mehr wie eine Maschine. Es klang wie ein Pulsieren, das direkt aus dem Boden in seine Wirbelsäule kroch. Er starrte auf ihren nackten Fuß. Die Zehen waren perfekt geformt, still und unbeweglich, ein stilles Sakrileg auf dem speckigen Polster, auf dem tagsüber tausende von schmutzigen Koffern und ungewaschenen Händen gelandet waren. Warum sagte niemand etwas? Er warf einen flüchtigen Blick zum anderen Ende des Waggons. Der Trinker dort hinten schien tiefer in sich zusammengesunken zu sein. Sein Oberkörper wiegte sich im Takt der Fahrt. Aber er wirkte nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie eine weggeworfene Stoffpuppe. Es gab keine Zeugen. Es gab nur ihn, die Frau und die unendliche Schwärze hinter dem Fensterglas.
»Es ist spät«, sagte sie plötzlich.
Ihre Stimme war kein Flüstern, aber sie war leise. Sie war so klar, dass sie das Dröhnen des Zuges förmlich durchschnitt. Es war kein freundlicher Tonfall, kein Gesprächsangebot. Es war eine Feststellung, die wie ein Stein in einen tiefen Brunnen fiel. Er zwang sich, den Blick zu heben. Er wollte nicht, aber seine Nackenmuskeln schienen einem fremden Willen zu gehorchen. Ihr Gesicht war schmal, die Wangenknochen scharf wie Klingen. Ihre Augen waren dunkel, fast schwarz, und sie fingen das flackernde Neonlicht der Decke so ein, dass sie wie polierte Obsidian glänzten. In ihnen lag keine Wärme, aber auch keine Bosheit, nur eine unendliche, hungrige Neugier.
»Wo wollen Sie hin?«
brachte er hervor. Seine eigene Stimme klang in seinen Ohren fremd, brüchig und viel zu laut für die Stille dieses Wagens. Ein winziges Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Es war kaum wahrnehmbar, nur ein leichtes Zucken der Mundwinkel, das die Kälte in ihrem Gesicht noch verstärkte. Sie antwortete nicht sofort, stattdessen bewegte sie ihren Fuß. Ganz langsam schlich sie mit der Sohle über den rauen Stoff des Sitzes direkt auf sein Knie zu. Der Stoff ihres Nachthemds raschelte, ein feines, seidiges Geräusch, das in seinem Kopf lauter dröhnte als eine Explosion.
»Dorthin, wo die Namen keine Rolle mehr spielen«, sagte sie schließlich.
Sie lehnte sich ein Stück vor, der Ausschnitt des schwarzen Seidenhemds gab den Blick auf ihr Schlüsselbein frei, das im kalten Licht, was zerbrechlich wirkte. Er bemerkte jetzt erst, dass sie nicht atmete. Zumindest sah er kein Heben und Senken ihrer Brust. Sie war wie eine Statue, die durch einen grausamen Zufall zum Leben erweckt worden war.
»Die nächste Station«, flüsterte sie, während ihre Augen ihn fixierten.
»Ist nicht für jeden, aber für dich wurde sie gebaut.« Draußen im Tunnel änderte sich das Licht, das tiefe Schwarz wich einem kränklichen Graugrün. An den Wänden flitzten plötzlich keine Kabel mehr vorbei, sondern seltsame Zeichen, die in dem Beton geritzt waren. Runen, Zahlen folgen Namen, die er nicht lesen konnte. Die Bahn begann zu bremsen, aber es war kein sanftes Ausrollen. Es war ein gewaltiger Widerstand, als würde der Zug durch dicken Schlamm flügen. Die Bremsen kreischten in einer Tonlage, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war das Geräusch von sterbendem Metall, und dann mit deinem letzten schweren Ruck kam der Waggon zum Stehen. Die Bahn stand. Das gewohnte mechanische Summen der Motoren war verstummt und hatte einer Stille Platz gemacht, die so absolut war, dass er das Blut in seinen eigenen Schläfen hämmern hörte. Es war kein gewöhnlicher Halt, kein Zischen der Pneumatik, kein vertrautes Piepen der Türsignale, nur das unregelmäßige Ticken der abkühlenden Bremsen unter dem Bodenblech. Er starrte auf die geschlossenen Türen. Hinter dem Glas war nichts als eine graue und durchdringliche Nebelwand, die so dicht am Waggon klebte, als wollte sie ihn zerquetschen. »Warum machen die Türen nicht auf?« flüsterte er, mehr zu sich selbst als zu ihr. Seine Hände waren feucht. Er rieb sie nervös an seinen Knien, spürte den rauen Stoff seiner Arbeitshose. Alles an ihm war gewöhnlich, alltäglich sicher. Und alles an ihr war das Gegenteil. »Weil du noch nicht bereit bist. ist, antwortete sie. Sie hatte den Fuß immer noch auf seinem Sitz. Die Nähe war jetzt fast körperlich schmerzhaft. Er konnte die Kälte spüren, die von ihrer bleichen Haut ausging. Ein Frost, der nichts mit der Temperatur im Wagen zu tun hatte, sondern direkt nach seiner Seele griff. Sie streckte die Hand aus, ihre Finger waren lang und schmal, die Nägel kurz und ohne Lack, fast durchsichtig. Sie berührte nicht ihn, sondern die zerkratzte Scheibe neben seinem Kopf, wo ihre Fingerspitzen das Glas berührten, bildete sich augenblicklich ein feiner Kranz aus Eisblumen.
»Schau hin«, befahl sie leise.
Er folgte ihrem Blick zur Scheibe. Zuerst sah er nur sein eigenes Spiegelbild, verzerrt und voller Angst. Doch dann veränderte sich die Reflexion. Er sah nicht mehr den Waggon hinter sich. Er sah einen Wald aus grauen Säulen, unendlich hoch und dazwischen Gestalten, die stumm und unbeweglich wie Statuen im Nebel standen. Es waren Hunderte, alle trugen sie die gleiche Kleidung, die er heute Morgen aus dem Schrank geholt hatte. Alle sahen sie aus, wie er ein Heer aus verlorenen Ichs, die alle an diesem Punkt der Reise stehen geblieben waren.
»Jeder, der hier landet, hat eine Ausrede«, sagte sie, und ihre Stimme klang nun fast mitleidig.
»Der Job, die Müdigkeit, die verlorene Liebe. Aber die Wahrheit ist,
du bist hier, weil du aufgehört hast, nach oben zu sehen.«
Ein heftiger Ruck erschütterte den Wagen, die Lichter flackerten wild, wurden für Sekundenbruchteile grellweiß, so dass er die Poren auf ihrer Haut und die feinen blauen Adern unter ihrer Schläfe sehen konnte. Dann ein Knall, die Türen sprangen nicht auf. Sie wurden förmlich auseinandergerissen, als hätte ein unsichtbarer Riese die Finger in den Spalt gesteckt. Der Nebel von draußen flutete in den Wagen, er roch nach nasser Erde und dem Eisen des Vergessens.
»Jetzt«, sagte sie und nahm den Fuß vom Sitz. Sie stand auf
und die Seide ihres Nachthemds umspielte ihre Beine wie schwarzer Rauch. Sie hielt ihm nicht die Hand hin, sie wartete nicht. Sie ging einfach hinaus in das Grau, sicher, dass er ihr folgen würde, nicht weil er wollte, sondern weil es keinen anderen Weg mehr gab. Der Waggon hinter ihm begann sich bereits aufzulösen. Die Farben verblassten zu einem schmutzigen Weiß. Die Sitze wurden zu Staub.
Er stand auf seine Beine, fühlten sich an wie Blei. Er machte den ersten Schritt über die Schwelle, weg vom sicheren Linoleum der U-Bahn, hinein in den Boden, der sich unter seinen Füßen anfühlte wie weiches,
nachgebendes Fleisch. Der Übergang war wie ein Sturz ins eiskalte Wasser. In dem Moment, als er die Schwelle des Waggons überwand, riss die Vertrautheit der Welt endgültig ab. Das vertraute Rumpeln und Summen der U-Bahn war verschwunden, ersetzt durch eine Stille, die so dicht war, dass sie auf seinen Trommelfellen lastete. Er stand in einer Kaverne. Es war kein U-Bahn-Schacht, wie man ihn kannte, gebaut aus Betonzischmenten und Stahlträgern. Diese Station schien aus dem lebendigen Fels geschlagen worden zu sein, oder vielleicht war sie darin gewachsen. Überall wanden sich dicke, dunkle Wurzeln, massiv wie Menschenarme, durch die Decke und Wände. Sie umschlangen rostige Gitter und bröckelnden Stein, als würden sie das Gestein nur mühsam zusammenhalten. Es roch intensiv nach feuchter Erde, verrottendem Holz und dem schweren, süßlichen Duft von Hyazinthen, die irgendwo im Verborgenen blühten. Ein schwaches, pulsierendes, rötliches Glimmen, das scheinbar direkt aus dem Fels austrat, erhellte die Szenerie. Es war ein krankes, unnatürliches Licht, das Schatten warf, die sich zu bewegen schienen. »Aussteigen«, flüsterte eine Stimme, klar und deutlich, direkt in seinem Kopf. Es war nicht ihre Stimme, sondern ein Chor aus vielstimmigen, heiseren Flüstern, das von überall herzukommen schien. Er wollte sich weigern. Er wollte sich an der Haltestange im Zug festkrallen, die eben noch da war. Doch als er zurückblickte, sah er nur noch, wie der Waggon sich auflöste. Die blauen Sitze zerfielen zu Staub, die Wände zerrissen wie Papier. Der Zug war kein stählernes Monster mehr, sondern eine flüchtige Einbildung, die im Nebel verschwand. Er war allein in der Halle der Wurzeln. »Geh weiter«, befahl das Flüstern wieder. Hinter ihm schlossen sich die unsichtbaren Türen der nicht mehr existierenden Bahn mit einem endgültigen, schweren Knall, der durch das Gewölbe hallte. Es war das Geräusch einer Falle, die zuschnappte. taumelte nach vorne. Der Boden war uneben, rutschig von Feuchtigkeit. Die Wurzeln an den Wänden schienen sich im Takt seines pochenden Herzens zu bewegen. Ein langsames, quälendes Atmen des Gesteins. Dann sah sie, sie stand am Ende des seltsamen Bahnsteigs, wo der Fels in einen dunklen Tunnel überging. Die Frau im schwarzen Nachthemd, sie hielt ein Buch in der Hand. Das gleiche schwere Lederbuch, das er zuvor nur flüchtig auf der Scheibe gesehen hatte. Aber jetzt war sein eigener Name in goldenen Lettern auf den Einband geprägt. »Die erste Geschichte gehört dir«, sagte sie. Und ihre Stimme klang nicht mehr leise, sondern füllte den gesamten Raum aus. Sie lächelte. Aber es war ein Lächeln ohne Wärme. »Du musst sie nur zu Ende schreiben.« Plötzlich bemerkte er Gestalten in den Schatten zwischen den massiven Wurzeln. Sie standen stumm und unbeweglich wie Statuen. Sie trugen Kleidung aus verschiedenen Jahrzehnten. Staubige Anzüge aus den 50ern, bunte Kleider der 70er, moderne Kapuzenpullover. Sie bewegten sich nicht, sie atmeten nicht, aber als er genauer hinsah, erkannte er das Unheimlichste. Wo ihre Gesichter hätten sein sollen, war nur glatte, graue Haut. Sie alle warteten auf ihn. Er wagte kaum zu atmen. Die Luft hier unten schmeckte nach jahrhundertealtem Staub und einer Kälte, die nicht von der Haut, sondern vom Skelett herzukommen schien. Jeder seiner Schritte auf dem unebenen Boden der Station hallte unnatürlich laut wider. Ein hohles Pock-Pock, das von den feuchten Steinwänden zurückgeworfen wurde. »Wer sind die?« presste er hervor. Seine Stimme war kaum mehr als ein krächzendes Wispern. Er deutete mit einer zitternden Hand auf die Gestalten in den Nischen. Sie bewegten sich nicht. Ein Mann in einem zerknitterten Trenchcoat stand so still, dass eine dicke Wurzel bereits seinen linken Arm umschlungen hatte und ihn langsam in die Wand zog. Eine Frau in einem gelben Sommerkleid, das im rötlichen Licht der Station fast orange wirkte, hielt eine Handtasche fest umklammert, als wartete sie seit Ewigkeiten auf einen Anschlusszug, der niemals kommen würde. Aber ihre Gesichter... Diese graue, makellose Leere dort, wo Augen und Mund sein sollten, war unerträglicher als jede Fratze. Es war das ultimative Bild des Vergessens. »Das sind die, die zu lange gezögert haben«, sagte die Frau im schwarzen Seidenhemd. Sie trat aus dem Schatten der großen Wurzel hervor. Die Seide raschelte auf dem Stein wie das Flüstern von tausenden Insekten. Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie aussteigen oder sitzen bleiben wollen. Jetzt sind sie Teil des Fundaments. Sie blieb direkt vor ihm stehen. Der Kontrast war brutal. Er in seiner praktischen, schmutzigen Alltagskleidung, verschwitzt und voller Panik. Und sie, diese unirdische Erscheinung in Schwarz, die wirkte, als wäre sie aus der Dunkelheit selbst gewebt worden.
»Und ich?«, fragte er. »Warum bin ich hier?«
Sie hob das Buch, das schwere Leder knarrte, weil du die Leere gespürt hast, lange bevor du in diesen Zug gestiegen bist. Du hast dein Leben wie eine Fahrkarte entwertet, Tag für Tag, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Hier unten hat das Warten ein Ende. Sie öffnete den schweren Buchdeckel. Die Seiten waren nicht weiß, sie waren aus einem Material, das an getrocknete Haut erinnerte, durchzogen von feinen, pulsierenden Adern. Es gab keine gedruckten Zeilen, stattdessen begannen die schwarzen Wurzeln an den Wänden zu zittern. Sie sonderten eine dunkle, zähe Flüssigkeit ab, die wie Tinte an den Steinen herablief und sich auf den leeren Seiten des Buches zu sammeln begann.
Ganz langsam bildeten sich dort Buchstabenworte, die in die Tiefe des Papiers geätzt wurden. Er starrte darauf und fühlte plötzlich einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Genau dort, wo sein Herz schlug, mit jedem neuen Wort im Buch, schien ihm ein Stück seiner Erinnerung entzogen zu werden. »Schau dir die Seiten an«, befahl er sie. »Das ist nicht nur eine Geschichte. Das ist ein Inventar. Alles, was du warst, wird hier gespeichert, damit der Tunnel Platz für das hat, was du werden wirst.« Er sah seinen Namen auf der ersten Seite. Darunter standen Sätze aus seiner Kindheit, die er längst vergessen hatte. Der Geruch von frisch gemähtem Gras im Garten seiner Großmutter. Das
das Gefühl von kaltem Regen auf seinem ersten Fahrrad, die Angst vor der Dunkelheit unter seinem Bett. All diese intimen Momente wurden gerade zu Tinte verarbeitet.
Hör auf damit, schrie er und griff nach dem Buch.
Doch in dem Moment, als seine Finger das Leder berührten, geschah etwas Schreckliches. Die Wurzeln an der Decke ließen los. Wie Peitschen schossen sie herab und umschlangen seine Handgelenke. Der Schmerz war heiß und brennend. Er wurde nicht festgehalten.
Er wurde mit der Station verbunden.
Du wehrst dich gegen deine eigene Wahrheit, sagte sie leise. Sie beugte sich zu ihm herab, die schwarze Seide ihres Nachthemds streifte seine gefesselten Hände. Jeder Schmerz, den du jetzt spürst, ist nur eine Erinnerung, die sich weigert, zur Tinte zu werden. Lass sie los. Sie bedeuten hier unten nichts mehr. Er starrte auf seine Handgelenke, die Wurzeln begannen, unter seine Ärmel zu kriechen, kühler werdend, während sie sich tiefer um sein Fleisch wanden. Er sah zu den gesichtslosen Gestalten hinüber, war es bei ihnen auch so gewesen? Hatten sie auch gekämpft, geschrien, gebettelt, bis die graue Leere über ihre Züge gewachsen war? Plötzlich bemerkte er eine Bewegung bei dem Mann im Trenchcoat. Er bewegte sich nicht wirklich, aber die graue Haut an seinem Kopf spannte sich, als würde ein Mund versuchen, unter der Oberfläche zu schreien. Ein dumpfes, kehliges Gurgeln drang aus dem Inneren der Gestalt. Ein Laut, der keine Worte mehr formen konnte, aber pure Verzweiflung transportierte.
Er will dir etwas sagen,
flüsterte sie und strich ihm mit einer Hand sanft über das Haar, während die andere das Buch hielt.
Er will dir sagen, dass der Moment des Vergessens der friedlichste ist, den du je erleben wirst.
Die Tinte im Buch begann nun schneller zu fließen. Die Seiten füllten sich mit Szenen aus seinem letzten Jahr, sein Büro, die flackernden Bildschirme, die einsamen Abende vor dem Fernseher. Alles wurde zu wirren, schwarzen Mustern auf der Haut des Papiers. Er fühlte, wie die Details dieser Erinnerungen in seinem Kopf verblassten. Er wusste noch, dass er einen Job hatte, aber er wusste nicht mehr, was er dort tat. Er wusste noch, dass er eine Wohnung besaß, aber er konnte sich nicht mehr an die Farbe der Tapete erinnern.
Nein. Presste er hervor, er biss sich auf die Lippen, bis er das warme Blut schmeckte. Das war real. Das Blut war metallisch, salzig, lebendig. Ich bin noch hier. Ich bin.
Sein eigener Name auf dem Einband des Buches fing an zu leuchten, erst schwach, dann in einem aggressiven, pulsierenden Rot, das den Rhythmus der Station übernahm. Die Wurzeln an seinen Armen begannen zu glühen, als würden sie die Essenz seines Lebens direkt in das Gestein pumpen.
Du bist ein Kapitel, das zu Ende geht, sagte sie.
Aber schau dir die nächste Seite an, sie ist noch leer. Dort wartet das, was nach dem Namen kommt.
Sie hielt ihm das Buch so nah vors Gesicht, dass er den Geruch der Tinte einatmen konnte. Er roch nach Ozon und dem Regen seiner Kindheit.
Die leere Seite schien ihn einzusaugen. Ein weißer Abgrund inmitten all der schwarzen Wurzeln. Der Griff der Wurzeln war nun kein bloßes Festhalten mehr. Es war ein Eindringen. Er spürte, wie die feinen, hauchdünnen Ausläufer der Ranken durch die Poren seiner Haut drangen, sich um seine Sehnen wickelten und tiefer in sein Innerstes vordrangen. Es brannte nicht wie Feuer, es fraß wie Säure. Eine schleichende, unaufhaltsame Kälte, die alles taub werden ließ, was er jemals als Ich bezeichnet hatte. Die Frau im schwarzen Seidenhemd trat noch einen Schritt näher. Das Buch in ihren Händen vibrierte im selben Rhythmus wie sein hämmerndes Herz. Die roten Buchstaben auf dem Einband, Tunnel-Stories, schienen das Blut aus der Luft aufzusaugen. Sie leuchteten in einem fast obszönen Purpur. Schau mich an, flüsterte sie. Ihre Stimme war jetzt überall. Sie kam aus den Rissen im Stein, aus dem Rascheln der Wurzeln und aus dem tiefen, hohlen Grollen des Tunnels hinter ihr. Die Angst, die du spürst, ist der letzte Rest deines alten Namens. Er wehrt sich, aber er ist bereits verblasst. Sie schlug die nächste Seite auf. Sie war schneeweiß, so hell, dass sie in dieser düsteren Kaverne wie ein brennendes Loch in der Realität wirkte.
»Du hast gesagt, du bist noch hier«, sagte sie mit einem Lächeln, das tiefe Traurigkeit und unendliche Grausamkeit zugleich ausstrahlte.
»Dann beweise es, schreib deinen ersten Satz in die Leere. Wenn du noch weißt, wer du bist, wird die Seite es akzeptieren, wenn nicht.
Dann wirst du die Farbe für die Geschichten der anderen sein.«
Sie ließ das Buch los, es fiel nicht zu Boden, es schwebte, gehalten von feinen, fast unsichtbaren Gespinsten aus Schatten direkt vor seinem Gesicht. Gleichzeitig lockerte sich der Griff der Wurzeln an seiner rechten Hand gerade so weit, dass er den Arm bewegen konnte, doch seine Finger waren starr und verfärbt, als hätte man sie in Tinte getaucht. Er starrte auf die weiße Leere, er wollte seinen Namen schreiben, er wollte »Ich bin Thomas« oder »Ich will nach Hause« schreiben, aber während er die Hand hob, stellte er mit Entsetzen fest, dass die Worte in seinem Kopf zerfielen. Thomas, war das wirklich er? Oder war das nur die Etikette auf einem Anzug, den er viel zu lange getragen hatte? Seine Fingerspitze berührte das Papier, es war nicht trocken. Es fühlte sich an wie eine offene Wunde in dem Moment, als er den ersten Strich ziehen wollte. Schoss ein stechender Schmerz durch seinen Zeigefinger. Er sah, wie eine dunkle, fast schwarze Flüssigkeit aus seiner Fingerkuppe quoll. Es war kein Blut. Es war die Essenz seiner Erinnerungen, verflüssigt zu tiefschwarzer Tinte.
»Schreib«, befahl sie.
Und ihre Augen blitzten in dem roten Licht auf. Hinter ihm bewegten sich die gesichtslosen Gestalten. Das erste Mal hörte er sie. Es war kein Sprechen. Es war ein kollektives Seufzen, ein Windhauch aus tausend Lungen, die schon lange keine frische Luft mehr geatmet hatten. Sie drängten näher. Ein schweigendes Publikum für sein finales Versagen oder seinen dunklen Neubeginn. Er presste den Finger auf das Papier und begann zu zeichnen. Er schrieb keinen Namen, zeichnete eine Linie, die gezackte Linie eines Herzschlags, der kurz davor war, auszusetzen. Das Papier sog die Flüssigkeit gierig auf die Seite, begann zu zittern und unter seinem Finger bildeten sich Wörter, die er nicht bewusst gewählt hatte. Ich bin der Schatten, der den Zug verpasst hat. In dem Moment, als der Satz vollendet war, gab das Gestein der Station ein gewaltiges Seufzen von sich. Die Wurzeln an der Decke begannen zu bluten und das rötliche Licht wechselte in ein tiefes, pulsierendes Schwarz. Die Frau legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ihre Haut war nun nicht mehr kalt. Sie war glühend heiß.
»Willkommen in der Ewigkeit der Tunnel«,
flüsterte sie.
»Jetzt bist du bereit, den anderen Fahrgästen zu begegnen.«
Die Tinte, die aus seinem Finger auf das Papier quoll, war kein bloßer Farbstoff. Er spürte mit jedem Buchstaben, wie ein konkreter Teil seiner Vergangenheit aus seinem Bewusstsein gelöscht wurde. Als er das Wort Schatten vollendete, verschwand das Gesicht seiner Mutter aus seiner Erinnerung. Er wusste noch, dass es eine Frau gegeben hatte, die ihn hielt, aber ihre Züge waren plötzlich nur noch grauer Nebel, so glatt und leer wie die Köpfe der Gestalten hinter ihm. Ein gellender Schrei stieg in seiner Kehle auf, doch was aus seinem Mund drang, war nur ein trockenes Rasseln, das klang wie Sand, der über Stein rutscht. »Hörst du das?«, flüsterte sie und trat so nah an ihn heran, dass ihr schwarzes Seidenhemd sein Gesicht streifte. Der Stoff fühlte sich an wie die Flügel einer Motte, staubig, zerbrechlich und doch unzerstörbar.
»Das ist das Geräusch deiner Freiheit, Freiheit von der Last, jemand sein zu müssen.«
Die Wurzeln, die seine Arme umschlungen hielten, begannen nun, sich rhythmisch zusammenzuziehen. Sie pumpten nicht nur, sie saugten. Er sah zu, wie seine Haut an den Unterarmen blasser wurde, fast transparent, während die dunklen Adern der Wurzeln prall und dunkelrot anschwollen. Er wurde zum Ersatzteillager für diese Station. Sein Fleisch wurde zu Stein, sein Blut zur Tinte, seine Tränen zu dem klebrigen Tau, der von den Wurzelspitzen tropfte. Er blickte erneut auf das schwebende Buch. Die leere Seite war nun nicht mehr weiß. Sie begann Bilder zu zeigen, bewegte Bilder aus seinem eigenen Leben, die sich wie ein sterbender Filmstreifen abspielten. Er sah sich selbst als Kind, wie er im Sommerregen lachte. Er sah seinen ersten Tag im Büro, den steifen Kragen seines Hemdes, den Stolz, der sich jetzt wie blanker Hohn anfühlte. Dann sah er den Moment, in dem er heute den Waggon betreten hatte. Er sah sich selbst dort sitzen, müde, besiegt vom Alltag. Und er sah sie, wie sie ihm gegenüber saß. Doch im Buch war ihr Gesicht anders. Im Buch hatte sie kein Gesicht. Sie war eine jener grauen, glatten Gestalten, die nur durch den schwarzen Seidenstoff eine Form erhielt. Ein entsetzlicher Verdacht keimte in ihm auf. Er blickte auf seine linke Hand, die noch frei war. Die Haut dort begann sich bereits zu verändern. Sie wurde dicker, verlor ihre Poren, färbte sich in ein unnatürliches, mattes Grau. Nein, gurgelte er. Er wollte sein Gesicht berühren. Wollte wissen, ob seine Augen noch dort waren, ob seine Nase noch Form besaß. Doch als er die Hand heben wollte, zogen die Wurzeln ihn mit einer brutalen Kraft nach unten tiefer in den Staub. »Du hast Angst, das Bild zu verlieren«, sagte sie und strich mit einer langen, eiskalten Fingerspitze über seine Wange. Er spürte die Berührung nicht mehr auf der Haut. Er spürte sie direkt in seinem Knochen. Aber das Bild war nur eine Maske. Hier unten brauchen wir keine Masken. Hier unten sind wir alle eins. Wir sind der Tunnel. Wir sind der Hunger. Wir sind das Ende jeder Reise. Die Gestalten hinter ihm machten nun einen gleichzeitigen Schritt nach vorne. Das Echo ihrer Schritte war nicht das von Schuhen auf Stein, sondern das von schwerem Fleisch auf feuchtem Lehm. Sie hoben ihre Arme. Und er sah, dass auch sie alle mit Wurzeln verbunden waren, die tief in die Dunkelheit der Schächte führten. Ein riesiges, unterirdisches Nervensystem, in dem er gerade die letzte, fehlende Synapse bildete. Die Seite im Buch schlug um ganz von selbst. Dort stand nur ein einziger Satz, geschrieben in seiner eigenen, jetzt vollkommen fremden Handschrift. Der nächste Halt ist in dir selbst. In diesem Moment riss die Decke der Station über ihm auf einen Schwall von schwarzer, öliger Flüssigkeit, ergoss sich über ihn, hüllte ihn ein wie ein Kokon. Er hörte ihr Lachen, ein trockenes, freudloses Geräusch, bevor die Schwärze auch seine Ohren füllte und das letzte Licht seiner Welt erlosch. Als er die Augen wieder öffnete, oder das, was von seinem Sehvermögen noch übrig war, existierte kein Oben und Unten mehr. Er hing in einem Geflecht aus klebrigen, pulsierenden Fäden, die von der Decke der Kaverne herabstießen, wie die Fangfäden einer gigantischen Spinne. Das rötliche Glimmen der Station war einem fahlen, aschefarbenen Licht gewichen, das keine Schatten warf. Er sah an sich herab, seine Kleidung. Das Symbol seines bürgerlichen Lebens war nur noch Fetzen. Sie verschmolzen mit der grauen, ledrigen Substanz, die nun seine Haut überzog. Wo einst Poren und Härchen waren, war nun eine vollkommene, schaurige Glätte. Er tastete mit den Fingern nach seinem Gesicht. Ein gellendes inneres Entsetzen packte ihn, seine Finger glitten über eine ungebrochene Fläche aus kühlem, festem Gewebe. Keine Wölbung der Nase, keine Spalte für den Mund, nur zwei flache Vertiefungen dort, wo seine Augen hinter der neuen Haut wie gefangene Insekten flackerten. Er wollte schreien, doch es gab keine Öffnung mehr für einen Laut. Der Schrei hallte in seinem eigenen Schädel wieder, ein endloses Echo in einem versiegelten Grab. »Hab keine Angst vor der Stille«, drang ihre Stimme an sein Bewusstsein. Sie stand nicht mehr vor ihm. Sie war überall. Er spürte ihre Präsenz in den Vibrationen der Wurzeln, im Tropfen des Wassers, im fernen Rollen eines Zuges, der tief unter ihnen durch den Fels brach. »Die Sprache der Oberwelt ist zu klein für das, was du jetzt bist. Du bist nun ein Zeuge, ein Bewahrer der ungeschriebenen Wege.« Sie materialisierte sich aus dem Nebel direkt vor ihm. In der einen Hand hielt sie immer noch das Buch, doch in der anderen führte sie ein langes, dorniges Messer aus schwarzem Glas. »Ein letztes Opfer«, flüsterte sie. »Dein Gesicht war ohnehin nur eine Lüge, die du dir jeden Morgen im Spiegel erzählt hast. Jetzt geben wir dir die Wahrheit.« Sie hob das Messer, Die Klinge glühte in einem kalten Violett. Mit einer chirurgischen Präzision setzte sie die Spitze dort an, wo einst seine Stirn war. Er spürte keinen Schmerz im herkömmlichen Sinne. Es war eher ein gewaltiges Reißen, als würde man ein altes Siegel aufbrechen. Sie zog die Klinge senkrecht hinunter bis zu seinem Kinn. Die graue Haut klaffte auseinander wie die Rinde eines Baumes. Doch darunter kam kein Fleisch zum Vorschein, kein Blut und keine Knochen. Unter der Haut leuchteten unzählige kleine goldene Funken, wie eine Galaxie aus purer Information. Jedes Bild, das er je gesehen hatte, jeder Gedanke, den er je gedacht hatte, war dort gespeichert, nicht mehr als organische Masse, sondern als Licht und Tinte. »Du bist kein Fahrgast mehr«, sagte sie und steckte das Messer in den Buchdeckel, der es gierig aufnahm. »Du bist die Schiene, du bist der Tunnel, du bist die Geschichte selbst.« Hinter ihr traten nun die anderen Gestalten aus den Schatten. Sie waren nicht mehr unbeweglich. Sie begannen, sich im Takt des Tunnels zu wiegen, ein langsamer, ritueller Tanz. Ihre glatten Gesichter begannen ebenfalls aufzureißen und das Licht aus ihrem Inneren verband sich mit seinem eigenen. Die gesamte Station begann zu beben. Er spürte, wie sein Bewusstsein sich ausdehnte. Er sah durch die Wände des Felses, sah die Kilometer von Schienen, die sich wie Nervenbahnen durch die Erde zogen. Er spürte jeden müden Pendler, jeden Obdachlosen in den Nischen, jeden Selbstmörder, der am Gleisrand zögerte. Er war nun ein Teil des großen, dunklen Netzes, das die Stadt von unten zusammenhielt. Das Leuchten in seinem Inneren beruhigte sich langsam, verblasste jedoch nicht ganz. Es blieb als ein glühender Kern tief in seinem Brustkorb zurück, ein Mahnmal für alles, was er einmal besessen hatte. Er fühlte sich nicht mehr schwer, er fühlte sich verteilt. Seine Sinne waren nun nicht mehr auf zwei Augen und zwei Ohren beschränkt. Er spürte das ferne Zittern der Schienen drei Stationen weiter nördlich. Er hörte das Tropfen des Wassers in den Belüftungsschächten der gesamten Stadt. Die Frau im schwarzen Seidenhemd trat einen Schritt zurück. Sie sah ihn an, wie ein Bildhauer sein vollendetes Werk betrachtet, mit einer Mischung aus Stolz und vollkommener Gleichgültigkeit. »Du bist jetzt Teil des Gewebes«, flüsterte sie. Ihre Stimme war nun kein Geräusch mehr, das durch die Luft reiste. Es war ein Gedanke, der direkt in seinem Bewusstsein entstand. Die Stadt oben glaubt, sie kontrolliert den Fortschritt, aber wir sind es, die entscheiden, wer ankommt und wer verloren geht. Sie reichte ihm das Buch. Es fühlte sich nicht mehr wie ein fremdes Objekt an. Es war jetzt ein Teil seines verlängerten Arms. Die Einbände aus dunklem Leder vibrierten im Gleichklang mit seinem neuen, künstlichen Puls. »Hörst du das?«, fragte sie. Er hielt inne tief im Gestein. Kilometerweit entfernt gab es ein Geräusch, das er kannte, das vertraute. Monotone Rumpeln eines U-Bahn-Waggons. Er spürte die Hitze der Motoren, die Reibung der Stromabnehmer an der Schiene. Er sah, ohne Augen, in einen hell erleuchteten Wagen. Dort saß ein Mann. Er trug einen billigen Anzug. Seine Krawatte war gelockert. Sein Gesicht war gezeichnet von der Erschöpfung eines sinnlosen Arbeitstages. Er starrte auf seine Schuhe, unfähig, den Kopf zu heben, ein Niemand, eine leere Hülle, die darauf wartete, gefüllt zu werden. »Dein erster Auftrag«, sagte sie, und ihr Schatten verschmolz langsam mit den Wurzeln an der Wand, bis nur noch ihr Gesicht als blasse Maske im Dunkeln schwebte. »Bring ihn nach Hause.« Er spürte, wie der Tunnel um ihn herum sich zu krümmen begann. Die Station der Wurzeln war kein fester Ort mehr. Sie war ein Raubtier, das sein Maul öffnete. Er trat vor. Seine Bewegungen waren jetzt flüssig und lautlos. Die Wurzeln gaben ihn frei, aber sie blieben mit ihm verbunden wie lange, unsichtbare Marionettenfäden. Die Lichter der errannenden Bahn begannen die Station zu fluten, aber es war nicht das weiße Licht der Zivilisation, es war das kränkliche Gelb, das er von seinem eigenen Untergang kannte. der Zug hielt, das Quietschen der Bremsen klang für ihn jetzt wie Musik, wie ein Willkommensgruß. Er sah durch die Scheibe des Waggons. Der Mann im Anzug hob den Kopf. Er wirkte verwirrt, als er bemerkte, dass der Waggon plötzlich kälter wurde. Er selbst, oder das, was von ihm übrig war, stand nun direkt vor der Tür. Er sah nicht mehr aus wie ein Monster. Für den Mann im Zug würde er wie ein Schatten wirken, wie eine vage Möglichkeit, wie ein Fluchtweg aus dem grauen Alltag. Die Türen glitten auf. Er stieg nicht ein, er wartete. Er hielt das Buch fest umklammert, bereit, die Tinte fließen zu lassen. Der Kreislauf begann von vorn. Stein für Stein. Wort für Wort. Endstation, flüsterte er, und die Stimme, die aus ihm drang, war die der Frau, die ihn hierher gebracht hatte. Alles aussteigen.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.